Die geschichtliche Lage des Protestantismus war von Anfang an dadurch ziemlich verwickelt, dass dem Kampf gegen Rom beständig nicht bloß der Kampf gegen die protestantischen Ultras, die Täufer, die Schwärmer und Antitrinitarier zur Seite ging, sondern im eigenen Lager bei den Anhängern der korrekten Rechtfertigungslehre der Hader unaufhörlich tobte. Lutheraner und Calvinisten, warum stritt man sich eigentlich? Die Theologen sagten, es gehe um diesen und jenen wichtigen Glaubenssatz. Auch Paul Gerhard ist dieser Meinung gewesen. Aber das war schon die hoffnungslos verfahrene Situation am Anfang des 17. Jahrhunderts. Ursprünglich stritt man sich um zwei religiöse Grundanschauungen und die möchte ich zunächst erläutern. Es gab ja einen Punkt, da waren sich alle Reformatoren einig, dass Jesus Christus uns Gottes Liebe gebracht habe und dass der Mensch ohne jedes Eigenverdienst im Glauben an diese Gottesliebe froh und selig sei. Die Theologen nannten das die Rechtfertigungslehre. Zuweilen stritten sie um die Form, in der Sache waren sie aber alle einig. Aber nun hat Luther diesen großen Glauben durch die katholischen und urchristlichen Sakramente gestützt, während Zwingli dieser sinnlichen Stützen nicht bedurfte. Das war der erste große Gegensatz. Also Luther sagte sich, wo begreife ich diese vor 15 Jahrhunderten mir gebrachte Gottesliebe? Im Predigtwort, aber noch handgreiflicher im Taufwasser, mit dem ich als Kind übergossen bin, im Brot und Wein des Abendmahls, wo Christus mir seinen Leib und sein Blut zu Speise und Trank gibt, hier sehe und schmecke ich in der Gegenwart die Kraft des Erlösers. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist wichtig. All das lehnte Zwingli ab, Gottes Geist im Herzen versichert mich seiner Liebe. Und dieser Geist ist frei, kein äußeres Zeichen kann ihn binden und geben. Nur als äußeres Pflichtzeichen mögen Taufe und Abendmahl bestehen bleiben. Christus und seine Gnade bringen sie nicht. Zwischen diesen beiden religiösen Grundanschauungen war eine Verständigung unmöglich, da jede Seite strikt auf ihrer Meinung bestand. Der Abendmahlsstreit brachte einen Riss mitten durch den Protestantismus, der sich bis in die Zeit des Pietismus und der Aufklärung unverändert erhielt. Von beiden Seiten wurde mit Schimpfworten und persönlichen Beleidigungen nicht gespart, doch war es gerade Luther und sein Kreis, der den Gegnern im Streit den Brudernamen verweigerte und den Teufel zum Urheber ihrer Lehre erhob. Und der Geist seiner Polemik beherrschte damals seine Kirche nicht weniger als der Geist seines starken Glaubenslebens. Und doch hat es nicht an einem sehr starken Entgegenkommen seitens der Reformierten gefehlt. Die Stellung Calvins zu den umstrittenen Fragen war eine wesentlich andere als die Zwinglis. Calvin nämlich hatte das, was Zwingli abgelehnt hatte. Er hatte wieder ein Sakrament. Mit der Taufe war für ihn die Wiedergeburt, mit dem Abendmahl die wirkliche Gemeinschaft der Christen mit dem himmlischen Heiland verbunden. Kirche, Pfarrer, Sakrament, das alles gewann im Calvinismus nicht weniger Wichtigkeit für die persönliche Frömmigkeit des Einzelnen als im Luthertum. Nur freilich sollte der Kultus so streng biblisch und geistig sein, wie man es für die älteste Christenheit annahm. In der Taufe zum Beispiel kein Exorzismus, also die Absage an den Teufel, keine Austreibung des Teufels aus dem Kind und beim Abendmahl schlichtes Brot, keine Oblaten. Man höre, wenn das heute wieder kommt, ist das eigentlich calvinistisch. Und darüber wurde streng gedacht und gewacht, dass die im Abendmahl empfangene Speise geistig zu verstehen sei, nicht mit dem Mund, sondern mit dem Herzen. Im Glauben also nehme der Christ seinen Erlöser in sich auf, da dessen Leib sich im Himmel und nicht auf der Erde befindet. Man sollte nun erwarten, dass von da aus doch wohl eine Verständigung beider Richtungen möglich gewesen wäre, und das schien auch eine Zeit lang so. Melanchthon und sein Anhang waren mit Calvin und den Seinen in der Abendmahlsfrage einig. Und in wichtigen deutschen Territorien am Niederrhein und in der Pfalz drang der Calvinismus ein. Sie werden das als Gemeinde nicht immer so merken, aber wenn so ein richtiger, in der Wolle gewaschener lutherischer Pastor auf einen Kollegen trifft oder Probst, der stammt aus einer reformierten Kirche, das dauert nicht lange, dann merken Sie den Unterschied. Oder wenn eine lutherische Bischöfin womöglich zwar aus lutherischen Landen, aber aus solchen mit calvinistischen Einschlägen stammt, kann es doch sehr interessant werden. Und ich will Ihnen das mal ein bisschen holzschnittartig versuchen vor Augen zu führen. Das Luthertum hatte sich ganz auf das Innenleben geworfen. Hier predigte es die Selbstgenügsamkeit des Glaubens, der, weil er Gott hat, weiter nichts bedarf, und die Freiheit des Christenmenschen, der mitten in der verteufelten Welt und im allergrößten äußeren Unglück königliche Hoheit im Herzen trägt. Daraus entsprang ihm ein Quell der Freudigkeit, des Friedens und der Ruhe, der das Herz mit Sprüngen gehen macht, wie wir das eben gesungen haben und wie das vor allem anderen Paul Gerhardt bezeugt hat in seinen Liedertexten. Seine Lieder sind im Luthertum und nur allein dort möglich gewesen. Reformierte Theologie schreibt solche Verse nicht. Aber mit dieser Konzentration auf das Heiligtum des Gemütes, sozusagen, hat sich der Calvinismus nie begnügt. Das war ihm zu wenig. Sein innerer Besitz, von dem er ja auch zu sagen weiß, soll zunächst das eigene Personenleben und dann den nächsten Christenkreis und weiter die ganze Welt umgestalten. Und wenn Sie jetzt so bestimmte Schritte hören, wenn man also fromm an eine Sache herangeht, erstmal sich selbst bekehren, dann die Nächsten in der Umgebung und dann die ganze Welt, dann ist das nicht nur eine reformierte, sondern auch eine evangelikale, eine fromme Theologie, die vom Calvinismus ausgehend viele erreicht hat. Der asketische Rigorismus, das harte System der Sittenmandate, der Kirchenzucht, aber ebenso sehr eine für Gottes Ehre geführte Weltpolitik, das sind alles Äußerungen dieses Christentums. Nicht die eigene Seligkeit, sondern die Ehre Gottes. Seine Gerechtigkeit steht hier voran. Diese Ehre Gottes kommt zur Erscheinung in einem Reich seiner Erwählten, darin jeder Eigenwille dem Gotteswillen gehorsam ist, das göttliche Gesetz, Gedanken, Worte und Taten bis ins Kleinste hinein regiert und aus einer reinen Kirche nach Gottes Wort das Opfer der Huldigung und des Danks zum Himmel emporsteigt. Freilich wie? Alttestamentlicher Psalmengesang statt jedes neuen unbiblischen Kirchenliedes bringt es deutlich zum Ausdruck. Übrigens, dass wir immer die Psalmen jetzt am Anfang lesen, ausführlich, ist auch eigentlich eine Folge von Biblizismus und reformierten Wesen und ganz und gar nicht aus dem Ursprung des Luthertums, sondern da sang man fröhlich seine Choräle, die alle Psalmen sind, aber umgedichtet und auf Christus bezogen. Also, das bringt deutlich zum Ausdruck, dass auch der Gott dieses Protestantismus der Gott der Propheten und der Psalmisten ist, der um seine Ehre eifersüchtige, furchtbare, aber auch treue und gerechte Herr Zebaoth. Aber liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das ist ja nun wieder das Unglück, dass diese wirklichen religiösen Differenzen in der Tiefe, im Streit der Konfessionen und Konfessionalisten ganz und gar nicht zur Geltung kamen, sondern statt ihrer immer nur irgendein da oder dort aus dem Zusammenhang herausgerissener dogmatischer Satz in den Vordergrund gezerrt und verdammt worden.